Hallo, hallo, wir sind wieder da. Endlich, nach gefühlten Urzeiten. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, ob es überhaupt noch einen Podcast gibt, ob wir damit weitermachen wollen oder ob das jetzt ad acta gelegt wurde. Und wir sind wieder am Start mit unserem Podcast und reflektieren heute mal so ein bisschen das Jahr. Wir haben gesagt, es gibt eine Laber-Rhabarber-Folge, in der wir einfach mal so ein bisschen erzählen und euch mal mitnehmen in unsere Britis. Was Britis sind, erfahrt ihr hier auch, wenn ihr es noch nicht wisst. Und vieles aus der Yoga-Welt und aus unserem Leben. Wir freuen uns auf die Art und Weise, mit euch in Verbindung zu sein. Hey, da bist du.
Hello.
Hallo. Hallo, hallo. Ich fange gleich mal an. Ich glänze so, weil ich Shea-Butter im Gesicht habe. Das ist mein neuer Beauty-Hack. 100%ige Shea-Butter aus dem Bioladen. Und die nährt die Haut. Man muss ein bisschen Wasser drunter machen. Vorher. Am besten kaltes. Und jetzt fangen wir aber natürlich auch direkt wieder, weil wir natürlich Julia und Julia hier sind und immer gerne Deep Talk mögen. Fangen wir mal an direkt. Ich schlage mal unser Buch auf. Julia, ist es auch dein Lieblingsbuch eigentlich?
Oh, das ist ganz schwierig für mich, ein Lieblingsbuch zu wählen. Das ist mein Lieblingsbuch. Nein, I cannot. Mein Lieblingsbuch. Also nenn mir mein Lieblingsbücherregal.
Ja, ich weiß. Für mich ist es auch schwer.
Aber es ist eine Bibel. It's a go-to. It's a go-to for sure.
Also was ich an diesem Buch so mag, ich habe das auf meinem Bücherregal stehen und jeden Morgen, wenn ich dran denke, es gibt auch Morgen, an denen ich das nicht mache, aber meine Präferenz ist es immer, das einmal irgendwo aufzuschlagen und dann einfach zu lesen. Und wie du gerade gesagt hast, es ist so eine Bibel. Also es geht um Brené Brown, Atlas of the Heart. Es sieht auch wunderschön aus, muss man sagen. Allein deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen mein Lieblingsbuch. Aber mir geht es da ähnlich wie dir, es ist gar nicht so leicht. Ich möchte jetzt auch gar kein Buch degradieren. Ich schlage jetzt einfach mal irgendwo auf und dann fangen wir von dort aus an zu quatschen. Hope, hopelessness, and despair. We need hope like we need air. To live without hope is to risk suffocating on hopelessness and despair. Risk being crushed by the belief that there is no way out of what is holding us back. No way to get what we desperately need. But hope is not what most of us think it is. It's not a warm, fuzzy emotion that fills us with a sense of possibility. Hope is a way of thinking, a cognitive process. Yes, emotions play a role, but hope is made up of what researcher C.R. Snyder called triology of goals, pathways and agency. We experience hope when we have the ability to set realistic goals, when we know where we want to go. Second, we are able to figure out how to achieve those goals, including the ability to stay flexible and develop alternative pathways. And third, we have agency. We believe in ourselves. I can do this. So we need hope like we need air. Wollen wir einmal kurz auf Deutsch zusammenfassen, um was es da geht? Und vielleicht können wir das auch direkt so ein bisschen auf unser Leben übertragen. Ich lass dich mal reden.
Wir brauchen Hoffnung, wie wir Luft zum Atmen brauchen. Das ist so, so wichtig, also gerade jetzt in diesem Moment, wo wirklich seit so vielen Jahren so viele sehr sicher geglaubte Strukturen wie in sich zusammenfallen. Sei es, ich habe gerade, als ich heute mit dem Auto unterwegs war, habe ich in den DFL-Nachrichten den, wie hieß der Bericht, der hatte so einen geilen Namen. Der Bericht, ich kann mich an den Namen nicht erinnern. Auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren ist die Meinungsfreiheit global um über 10% zurückgegangen. Und das letzte Mal, es gab nur 3 Mal in der Geschichte, seit es diesen Bericht gibt, wo dieser Prozentsatz so hoch zurückgegangen ist, wie das, was wir jetzt gerade sehen. Und das war kurz vor dem Ersten Weltkrieg, Das war während des Ersten Weltkriegs, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges. Und wenn ich, also für mich ist es echt immer so, wenn ich das zusammenfasse von 2020 Covid-Beginn und dann diese lange Zeit, wo sich das hingezogen hat, bis 23, 22. 23 hat man noch so ein bisschen damit gehadert, aber definitiv 22. Und dann war irgendwie schon der 7. Oktober und das war irgendwie so, und dazwischen war noch George Floyd und also es war irgendwie so, auf globaler Ebene waren so viele große Incidents, die an dieser Hoffnung echt haben rütteln lassen. Also an dieser groben Hoffnung. Und ich finde, das ist echt für mich immer wieder, wo ich merke, ja, ich bin so, war bis ku vor kurzem diese Generation, die keinen Krieg erlebt hat in ihrem Leben. Und dann mit dem Ukraine-Krieg sich das auch gewendet hat. Also ist das so diese, viele Strukturen von Meinungsfreiheit, von Frieden, von europäischer Gemeinschaft, so viele Elemente echt so in sich zusammengebrochen sind. Und das auf großer globaler Ebene, ja. Und die meisten werden sich das auch, werden das auch in ihren eigenen engsten Umkreisen erfahren haben, dass das auch auf unsere engsten Beziehungen Auswirkungen hat. Also wie viele Gräben da gekommen sind, die gar nicht mehr so richtig zu überbrücken waren. Und also für mich hat sich Hoffnung noch mal ganz neu definiert, auf eine ganz andere Ebene gestellt. Auch so mit einer Frage, die wir schon so häufig reflektiert haben in den vorangegangenen Podcasts, so wirklich diese Frage nach dem Guten im Menschen, so diese, ne, diese Hoffnung und auch, ja, diese, also für mich schon definitiv die Hoffnung auch mit dem Yoga Teil davon zu sein, dass das Gute im Menschen zum Vorschein kommt. Denn manchmal, und das kennen wir auch, manchmal ist es einfach ein bisschen überlagert von schwierigen Emotionen, die es zu navigieren gibt. Und manchmal braucht es ein bisschen, um die wieder rauszukehren, so diese guten Seiten in unserer menschlichen, in unserer Menschlichkeit. Und diese Hoffnung nicht zu verlieren, dass diese guten Seiten in der Menschlichkeit, dass die überwiegen und dass wir gemeinsam als viele, viele Individuen zusammen als Gesellschaft es schaffen, die, ja, diese Geschichte in ein gutes Ende zu lenken. So, ja. Aber die Quotes kannst du vielleicht gleich noch mit einfädeln, aber ich bin total gespannt, wie es um deine Hoffnung gerade steht.
Heute ist echt so ein. Ich habe ja gesagt, wir nehmen euch heute mal mit in unsere Vrittis. Und heute ist irgendwie echt so ein grauer Tag. Es hat so viel geregnet, eigentlich nonstop. Und es gab so. Also, es gibt wirklich Momente in meinem Leben, da sehe ich auch so dieses Globale und ich weiß genau, wofür. Das sind schon viele Momente und ich weiß, wofür ich losgehe und so weiter und so fort. Und heute war so. Warum genau wohne ich hier? Und was genau mache ich hier? Und habe dann viel gearbeitet, bin dann in so einen Coworking-Space gegangen, weil da haben die auch immer so ein Kaminfeuer an. Ich muss dazu auch sagen, in meiner Wohnung, ich habe echt Glück, es ist nicht so kalt. Also ich hab doppelt verglaste Fenster und so und auch eine Heizung, also keine Zentralheizung, aber ich habe so eine Heizung, die man in die Steckdose machen kann und die ist auch recht gut und modern und so. Damit wird es schon ganz gut warm auch. Also lokal dann halt, wo man dann gerade ist. Aber ja, irgendwie, ja, war es dann heute irgendwie so ein Tag, wo ich irgendwie so gemerkt habe, oh, das ist irgendwie so, hat sich so schwer angefühlt. Und ich finde auch irgendwie im Winter hat man immer so wenig Energie. Also ich war dann einfach irgendwie richtig viel schnell müde auch, wenn man dann auch so am PC sitzt. Und da bin ich aber noch mal kurz raus und bin kurz zum Strand gelaufen, habe die Wellen gesehen und das war auch so ein Moment von Hoffnung, weil manchmal muss ich einfach nur das Meer sehen und diese Weite. Und dann ist wieder so, ah, deshalb. Und für mich ist es tatsächlich auch was sehr Tiefes, weil wirklich in der Tiefe des Ozeans und dieses riesige Meer, was uns ja auch, das ist ja der Atlantik, ne, der ja einfach auch Kontinente verbindet und ja, so ein Weltmeer einfach ist, was ja für mich immer was sehr, ich will nicht sagen, Erdendes hat, weil es ist eine andere Energie als was Erdendes. Aber es hat sowas sehr Verbindendes irgendwie dann wieder. Ja. Und ist für mich tatsächlich auch immer wieder was, was mich so mit meiner Hoffnung wieder auch so verbindet und mir so eine Weitsicht und eine Klarheit gibt. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Und ich glaube, da passt es irgendwie ganz gut. Also das, was uns ja manchmal so beschäftigt im Kleinen, und das sind ja so diese Vrittis im Yoga, also diese geistigen Windungen. Und so wie in der Yoga-Philosophie auch gesagt wird, Yoga ist Chitta, Vritti, Nirodha, also Yoga ist das Beruhigen der Fluktuationen im Geist. Glaube ich, brauchen wir auch immer wieder mal diese Momente, wo wir das Gefühl haben, oh, für was eigentlich genau? Und vielleicht auch kurz aus der Hoffnung rausfallen, um uns dann wieder neu damit verbinden zu können und wieder neu zurückzukommen zu diesem Gefühl von Verbundensein und diesem Gefühl von was ich hier mache, macht einen Unterschied. Weil manchmal ist auch, und das muss ich auch echt sagen, ich sehe dann immer super viele Leute gucken meine Story oder lesen meine Posts oder es haben dann so und so viele Leute das gesehen und interagieren irgendwie so wenig. Und dann, ich war jetzt am Wochenende auf einem Weihnachtsmarkt und dann hat eine Amerikanerin, die ich einmal über eine Freundin gesehen habe vorher, die hat gesagt, ah, so nice to see you, I always follow your content. Ich finde es immer so positiv und inspirierend, was du postest und danke dafür. Und ich dachte so, oh Mann, voll schade, die interagiert eigentlich nie. Ich weiß das gar nicht, dass sie das guckt. Und ist ja voll schön, wenn man dann solche Momente hat. Aber ich finde manchmal, dass das dann auch selten ist. Also in Teacher-Trainings ist es natürlich voll stark und voll schön, weil man auch wirklich die Transformation direkt sieht in den Menschen oder auch in Retreats und so. Weil ich finde so, wenn man wirklich so im Day-to-Day-Hustle so drin ist, dann merkt man den Impact manchmal nicht so sehr. Und dann sind manchmal solche kleinen Momente wirklich die, die mich wieder mit der Hoffnung so verbinden und auch die See innerlich so ein bisschen glättet. Ja.
Oh, ich glaube, ich mag da voll gerne etwas mit reingeben, was mir immer wieder auffällt. Also weil ich kriege so ganz häufig diese Frage gestellt, ey Julia, woher nimmst du eigentlich diese Energie und woher nimmst du auch diese Positivität? Und weißt du, weil du jetzt gerade auch davon gesprochen hast, dass die Arbeit, die wir machen, die ist sehr flüchtig. Also es ist nichts Greifbares. Wir stellen nicht wie jetzt ein Schreiner oder eine Schreinerin oder jemand, der handwerklich etwas herstellt, also etwas her, was man begreifen kann und was man sieht und ja, wirklich dann auch so übergeben kann, sondern das ist eine ganz subtile, flüchtige Arbeit. Und häufig in Yogastunden ist es ja auch so, dass wenn es eine ganz normale Yogastunde ist, also normal im Sinne von die Leute kommen, praktizieren und gehen wieder, habe ich ja kaum Interaktion. Vielleicht, wenn ich die Menschen persönlich kenne, ein Hallo, aber eben nicht so diesen Austausch, den man kennt. Das heißt, die Arbeit ist eine sehr, sehr flüchtige. Und diese Feedback Loops muss man sich ganz bewusst schaffen, dass man wirklich in diesen Feedback hineingeht und es auch Interaktionen einlädt und Fragen stellt und so weiter. Aber wenn wir zurückgehen zur Hoffnung, ist das, was mir immer wieder auffällt, und es ist ziemlich ähnlich wie bei Vertrauen, ist, dass wir in Vorschuss gehen müssen. Und das ist auch das, was ich immer wieder, ich habe vor kurzem bei meiner Tochter in die App reingeguckt. Meine Tochter geht auf die Maria-Ward-Schule. Das ist eine Schule, die auch vom Bistum Speyer mit, wie soll ich sagen, wo das Bistum Speyer mit dabei ist, also wo auch bestimmte Gelder fließen und wo auch bestimmte Angebote vom Bistum mit angeboten werden. Und es sind Gottesdienste und so mit dabei. Also es ist schon auch sehr christlich angelegt. Und das Ding ist, egal welcher Glaube es ist, aber etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn ich mit Menschen interagiere oder wenn ich Menschen sehe, die tief in ihrem Glauben verankert sind, egal ob das Islam ist oder ob das Christentum ist oder ob das Judentum ist oder ob das Hinduismus ist ja immer so ein Wort, egal in welchem Glauben die wirklich tief verankert sind, da ist immer Hoffnung und Vertrauen ein riesengroßes Praxiselement. Also ich will nicht sagen, etwas ist, was gegeben ist, sondern etwas, was man praktiziert. Das ist etwas, was Teil der Glaubenspraxis ist. Im Gebet, in des Umgangs miteinander. Und ich habe vor kurzem bei meiner Tochter in der App einen Banner geöffnet. Und da war ein Plakat über die Seelsorge in ihrer Schule. Und die Menschen, die mir da entgegengeschaut haben, und ich finde, das sieht man auch ganz häufig, wenn Menschen wirklich, und ich meine nicht so, wie soll ich denn sagen, in meiner alten Gemeinde war so der Pfarrer, das war nicht einer, der so Hoffnung wirklich ausgestrahlt hat. Das war eher so ein ziemlich vertrockneter, nicht so fröhlicher. Aber die Augen von diesen drei Menschen, die für die Seelsorge an dieser Schule zuständig sind, die waren voller Hoffnung und dieser Vorschuss an diese jungen Erwachsenen. Und das ist, ich habe nämlich gerade dran gedacht, wir haben ja beide auf Lehramt studiert. Und
also, da fällt mir auch gerade eine richtig witzige Geschichte an, die ich vielleicht dazu erzählen will.
Und ich habe ganz bewusst damals Lehramt gewählt, weil die Arbeit, die meine LehrerInnen in der Schule damals gemacht haben, die hatte so einen riesengroßen Impact auf mich, dass ich war immer, I was in awe. Ich habe einfach diese LehrerInnen jeden Tag aufgesaugt, weil die super empowernd waren, super hoffnungsvoll, immer so das Beste in mir. Und ich war definitiv keine Einfache. Oh mein Gott, ich war definitiv nicht einfach. Und die haben es aber trotzdem immer wieder geschafft, so, ne, mich zu motivieren. Und dieser Hoffnungsvorsprung, den die da gegeben haben, und auch dieser Vertrauensvorsprung und das Gleiche, was ich einfach immer wieder in Menschen sehe, die wirklich tief in ihrem Glauben verankert sind, ist etwas, was, das ist so ein Hoffnungspingpong, weil manchmal geht es mir so, dass ich die Hoffnung verliere, also wo ich einfach merke, oh, jetzt wird's dünn, so wird mein Hoffnungsgeflecht wird irgendwie ein bisschen dünn, und dann muss ich da richtig rein investieren. Und da merke ich immer wieder, und wenn ich eben dann, sei es auch Tara Brach oder Jack Kornfield oder ne, so wirkliche Menschen, die so in ihrem Glauben so super fest verankert sind und so eine stabile Praxis haben, dass sie da nicht rausfallen, also die sich ihr Netzwerk und ihr Leben so aufgebaut haben, dass die Praxis ein essentieller Bestandteil ihres Alltags ist. Und das ist die Grundlage, wo die Ressourcen für Hoffnung aufgebaut werden. Und wenn wir da nicht rein investieren, ist wie bei unserem Konto, dann wird es irgendwann leer und dünn. Und dann fallen wir da so raus.
Ja. Ja, die Geschichte, die ich erzählen wollte, also wir haben ja gesagt, heute ist so eine Folge, wo wir einfach mal so ein bisschen quatschen. Hatten wir tatsächlich noch nie. Wir haben eigentlich immer irgendein übergeordnetes Thema. Mal sehen, vielleicht geben wir der Folge nachher so einen Namen. Aber ich erinnere mich gerade, ich habe ja dann in der Pandemie damals dann mein Ref gemacht. Und dann musste man am Ende zur Abschlussprüfung, also dann hat man ja so eine praktische Prüfung, also man muss auch eine Arbeit abgeben, so eine schriftliche, und dann gibt's aber auch noch, dass man so eine praktische Prüfung hat, wo man dann in seinen Fächern unterrichtet und die Schulleitung und alle möglichen Seminarleute sind dann da dabei und bewerten das. Und man darf sich eine Person des Vertrauens aussuchen. Und ich habe dann so gedacht, hey, ganz klar, ich nehme den Pfarrer. Und ich fand ihn halt einfach, das war so ein älterer Typ, der echt so eine richtig entspannte Ausstrahlung hatte. Und ich habe mir halt so vorgestellt, also wir haben da ja auf dem Yoga-Therapie-Modul öfter drüber gesprochen, so jemand, der so eine viszerale Person ist, ne, wo man wirklich direkt sich so entspannt, wenn man den nur anguckt, so ein Fels in der Brandung-Typ. Der war so kurz vor der Rente, so ein bisschen untersetzt und hatte immer so eine ganz entspannte, richtig liebe Ausstrahlung, so wache Augen, und war einfach da. Und ich dachte so, geil, wenn der in meiner Prüfung drin sitzt, voll gut. Dann wurde ich aber von der Schulleiterin ins Büro bestellt, weil die gesehen hat, was für einen Namen ich da eingetragen habe. Dann hat sie gesagt, das ist ja echt sehr süß, dass sie dann den Pfarrer dabei haben wollen, aber sie müssen eigentlich jemanden aussuchen, der ihre Fächer unterrichtet. Und ich habe ja gar keine Religion studiert da jetzt oder wollte da jetzt keine Prüfung machen im Fach Religion. Also ich hatte das ein bisschen falsch verstanden und musste das dann nochmal überlegen, aber das fiel mir dann echt schwer, weil ich irgendwie aus meiner Fachschaft eigentlich niemanden dabei haben wollte. Weil es ging nämlich, die Person des Vertrauens ist nämlich eine Person, die am Ende, wenn dann irgendwas ungerecht ist oder so mit der Note, dann noch für dich ein Wort einlegen kann oder diskutieren kann. Und ganz ehrlich zu sein, mir war die Note eigentlich gar nicht so wichtig. Mir war eigentlich wichtiger, dass es mir einfach gut geht in der Prüfung. Ich wusste eh schon, dass ich mich nicht verbeamten lassen will oder da jetzt drin bleiben will in dem Beruf. Ich hatte dann ja schon, wir hatten das ja dann schon alles angerollt mit der Yoga-Akademie und so. Aber es war auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte. Ich habe am Ende dann doch noch eine ganz nette Person aus meiner Fachschaft dann gefunden dafür.
Oh,
Ja.
der Pfarrer, wie schön.
Aber der hat sich sehr gefreut.
Voll schön.
Ja, aber das war auch lustig, weil der wusste das auch nicht so richtig anscheinend. Und hatte dann so gesagt, ja klar, natürlich komme ich da mit, sag mir dann einfach, was ich da machen soll.
Ah, voll
Ja.
gut.
Ja.
Jü, die Hoffnung.
Ja, wollen wir noch mal ein bisschen über das Jahr reden? Also wir können das voll gerne auch unter dieses Thema Hoffnung stellen. Aber ich habe voll Lust, noch ein bisschen zu reflektieren von, was wir dieses Jahr mit Hilfe Lied so gemacht
Also
haben.
mich hat es ja schon sehr, sehr hoffnungsvoll gestimmt, was unser Wirken anbelangt.
Ja,
Definitiv.
krass,
Ich glaube, ich
gell?
möchte das
Das
gerne
war.
einleiten damit, dass wir rollen quasi mal von hinten nach vorne, von Inner Compass gehen wir mal dann in Richtung Anfang des Jahres. Ey, aber gerade so zum Thema Hoffnung. Also ich muss ja wirklich sagen, dass mein Papa hat unser
Oh
Webinar
ja.
nachgeholt und ich bin das, wow. Also man kann ja aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen Yoga üben und Yoga unterrichten. Und meine intrinsische Motivation ist wirklich, also es hört sich total kitschig an und es ist es aber wirklich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in dem Menschen aufwachen in ihre eigene Achtsamkeit und Liebe und Mitgefühl und Verbundenheit nach innen und auch zu den anderen. So, also das ist wirklich so dezidiert meine intrinsische Motivation. Und das Ding ist, häufig, also ich habe dann begonnen zu unterrichten und bin für eine ganze Weile erstmal so nach außen gegangen. Ja, klar, ne, habe dann Kurse angeboten und dann sind eben Menschen gekommen, die sich interessiert haben für eben die Praxis. Und dann habe ich das immer wieder, dass die Rückintegration zu meiner Kernfamilie, also meine Kernfamilie, die Menschen, die mit mir hier im Haus wohnen, mein Partner, meine Kinder, aber dann eben auch in die vorhergegangenen Generationen, dass diese Rückintegration mir so ein bisschen aus dem Fokus gerutscht ist, will ich mal sagen. Weil das schon auch, ne, das Yoga und dann auch in Deutschland und mit dem Mantra singen und Sanskrit und dann auch diese, ja, schon auch intensive Praxis. Ich meine, Jules und du und ich, wir praktizieren auch dann eher auch fortgeschritten und meine Kurse sind dann auch eher fortgeschrittener geworden, wo ich schon auch ganz bewusst, wo meine Inklusivität nicht mehr ganz so hoch war, weil ich einfach dann auch Bock hatte, mit der Gruppe, die so gewachsen ist, immer weiterzugehen. Und da habe ich das ja schon so ein bisschen auch aus den Augen verloren, diese Rückintegration in den Fokus zu stellen. Und mit dem Podcast, für alle, die dir auch zuhören, das ist voll schön, weil das total inklusiv ist, weil man dafür keine Vorwärtsbeuge machen muss und weil man einfach während dem Spülen und Geschirrspülmaschine ausräumen und Autofahren und Waschmaschine und was auch immer man zu tun hat während dem Tag in Yoga-Content und in Lifestyle-Themen und so eintauchen kann, voll, voll gut, voll inklusiv. Und darüber echt mit dem Inner Compass Webinar dann auch so Türen aufgehen für Menschen, die, ja, also diese Rückintegration hat stattgefunden und mein Papa hat dieses Webinar gemacht und das hat mich so berührt. Das hat mich so berührt, weil es ihn auch so berührt hat. Und er sich jetzt einfach angemeldet hat, dass er morgen kommt er noch zum Yoga. Und das macht mich so freudig und ja, irgendwie hoffnungsvoll. Also, weil mir dabei einfach auch wieder aufgefallen ist, dass Yoga kein exklusiver Weg ist. Dass wir wirklich, wenn wir uns dazu entscheiden, egal in welchem Alter wir sind und egal wie viel wir uns vorher bewegt haben und egal, einfach egal, was unsere Geschichte war bis dato, ist immer eine Tür offen in der Yoga-Praxis, um da reinzukommen und dort zu starten, wo wir sind und dann unseren Weg da drin zu finden. Und das ist einfach so toll. Das ist einfach so toll. Und dadurch die Yoga-Praxis ihre Kreise ziehen zu lassen, erwartungsfrei, als einfach eine Ebene, wo wir uns treffen können, nochmal außerhalb der tief eingeschliffenen Muster und tief und außerhalb der Rollen, die wir so spielen. Das ist es, was mich am Yoga auch immer wieder berührt, ist dieses Wow, we get to eye level and we get to heart level, und dass wir uns da treffen können. Das ist, ja, finde ich voll berührend. Also Aho und Celebration für Inner Compass. Das war echt toll.
Das war echt toll. Das war auch so berührend. Also danach so viele schöne Nachrichten eingetrudelt und Menschen, die sich angemeldet haben für die ganze Ausbildung, vielleicht aber auch nur für einzelne Module. Calls, auch für die 200-Stunden-Ausbildung, gar nicht nur für die 300er. Also ja, irgendwie voll schön, weil was das so für einen Ripple-Effekt hatte. Also dass Leute direkt gesagt haben, oh, ich würde voll gerne auch weiter tiefer auf diesem Weg gehen und auch bestimmt, weil ganz viel bei Leuten passiert ist, von denen wir halt nichts gehört haben. Also genauso wie jetzt mein Erlebnis auf dem Weihnachtsmarkt war, ne? Wo man dann, die das dann so für sich im Herzen tragen und in ihrem Bewusstsein tragen, sich da vielleicht was angehoben hat, was befreit hat, was geklärt hat, was auch immer da dann passiert ist, ob es jetzt, manchmal hebt es auch gar nicht die Stimmung an oder die Frequenz, sondern manchmal ist es erstmal so ein Runterfallen. Und als Person, oh, okay, ich wusste gar nicht, dass da gerade so viel Schmerz ist oder ich wusste gar nicht, dass da gerade so viel Unsicherheit ist oder so. Ne? Manchmal legt das Yoga ja auch einfach so eine Wahrheit frei, die vielleicht erstmal auch unangenehm ist. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr schön und finde ich, hat jetzt auch gerade irgendwie voll gut in diese Zeit gepasst. Also, ja, das war auch witzig. Ich habe dann dieses Foto von dir bekommen, von deinem Papa, der da praktiziert auf der Matte. Seine Partnerin hatte ja dann dieses Bild gemacht. Und dir geschickt und hast mir das ja dann direkt weitergeschickt. Das machen wir übrigens auch immer. Ist immer voll schön, finde ich, dass wir uns immer gegenseitig so die Nachrichten schicken von den Impact einfach unserer Arbeit. Das war dieses Jahr wirklich voll krass einfach. Das habe ich glaube, ich habe noch in keinem Jahr so viel Impact in meiner Arbeit gespürt wie jetzt 2025, was echt toll ist. Genau, und dann hatte ich da gerade ein Problem gehabt mit meinem Handy, weil einfach der Touchscreen nicht mehr ging und das ließ sich noch laden, aber ich konnte meinen Code und so nicht mehr eingeben und war mitten eigentlich auf der Autobahn und wusste nicht mehr, wie ich nach Hause komme und war eigentlich zu so einem Abend eingeladen bei einer Freundin, die so einen Christmas-Abend machen wollte und war dann so, oh, ich würde jetzt eigentlich voll gern zur Paula gehen. Naja, und dann habe ich in so einem Shop angehalten und dann so einen Typ gefragt, ob er mir helfen kann. Und der hat dann gesagt, ja, da vorne ist so ein Apple Store, geh da mal hin. Und dann habe ich diesen Apple Store gefunden und dann habe ich das Handy da abgegeben, der hat das dann gefixt und nach 15 Minuten ging das wieder. Und dann das Erste, was ich gesehen habe, nachdem ich es angemacht habe, also es war natürlich, ich war dann schon so ein bisschen, oh, jetzt geht das Handy wieder gut, immerhin, aber ich war dann so zeitlich voll zurückgeworfen und so, war so ein bisschen so ein nerviger Moment. War dann dieses Bild von deinem Vater und ich habe irgendwie voll Gänsehaut und Tränen in den Augen gehabt und war so, oh Gott, wie schön. Das ist irgendwie so. Das gibt einem so viel Hoffnung, finde ich, auch wenn man so überlegt, dass wirklich wir in einer männerdominierten Welt leben und so viele Frauen gerade so viel Aufwachensarbeit machen und ja, einfach, das super wichtig ist, die Männer da mitzunehmen.
Total.
Weshalb wir uns auch, ne, das hat, ich habe heute ja so einen coolen Song gefunden, den ich dir direkt geschickt habe, der einfach so perfekt zu Heal Feel Lead passt und zu diesem Empowerment, aber der halt sehr feminin ist. Und wenn ich so gesagt habe, oh, wenn wir dann nochmal unsere Webseite gestalten und so, dann wäre es voll cool, wenn der Song dann direkt kommt, wenn die Leute auf die Webseite gehen. Und dann schreibt Julia so, ja, der Song ist richtig cool, aber dann ist unsere Zielgruppe ganz klar weiblich. Und das haben wir bisher auch immer gesagt, dass wir wirklich Männer auch willkommen heißen wollen.
Ich muss mich dabei immer dran erinnern an diese Geschichte von Brené Brown, als sie, und das kommt in Men, Women, Worthiness, was wirklich echt auch, ich will es nochmal allen an den Herz legen, Atlas of the Heart is amazing. Und ich konnte jetzt auch, also die ersten 5 Bücher, die mir neben Atlas of the Heart noch in den Kopf kamen, waren alles Brené Brown Bücher. Und es gibt einen Talk, den man auf allen Plattformen auch hören kann. Men, Women, Worthiness heißt er. Und da erzählt sie über einen Moment bei einer Buchlesung. Ich glaube, das war ihr erstes, The Power of Vulnerability. Und da kam ein Mann danach und hatte so einen Kommentar quasi bei ihr dagelassen und sagte, meine Frauen in meiner Familie, also ich glaube, er hatte 2 oder 3 Töchter, die würden mich lieber von meinem weißen Ross fallen sehen und sterben sehen, als mich verletzlich zu sehen. Und in diesem Moment ist ihr so alles zugegangen und sie konnte gar nicht so richtig darauf antworten, weil ihr dabei bewusst geworden ist, dass ein riesengroßer Teil ihrer Arbeit, ihrer Research, also ihrer Forschung, die sie betreibt und auch ihrer Daten, die sie einholt, weiblich ausgerichtet war. Und sie selbst aber einen Sohn hat. Und das war, weil im ersten Moment hat sie das gehört und ist dann aus allen Wolken gefallen und hatte aber keine Antwort drauf, weil sie einfach so durch diese weibliche Brille geschaut hat. Und wollte das erstmal so wegwischen, so, ja gut, dann ist halt meine Zielgruppe weiblich und die Menschen, mit denen ich mich beschäftige, weiblich. Und dann war das so ein großer Moment des Erwachens von, fuck, ich habe einen Sohn und ich kann es nicht nur weiblich lassen, weil ich lebe nicht nur in einer weiblichen Welt und offensichtlich habe ich einen Partner. Und es geht einfach nur gemeinsam. Und das ist ja ist auch etwas, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es wunderschön ist. Ich bin ein riesengroßer Fan von Gender, also in diese Trennung für einen Moment reinzugehen und sich wirklich verstehen zu lernen in dem Geschlecht, mit dem man sich identifiziert. Und diese Essenz von dieser Identifikation herauszufinden im Miteinander und im Spiegel und dann zurückzukommen, um diese Essenzen komplementär zueinander für ein großes Ganzes einzusetzen. Das ist auch das, was ich in meiner Beziehung immer wieder voll mag, da reinzugehen und in diese Polarität zu gehen und es dann wieder zusammenzubringen und es mehr und mehr verstehen zu lernen und mehr mir bewusst zu werden über diese Rollenspiele. Wir haben vor kurzem dieses Video geteilt mit diesem Paar, das da in der Sauna sitzt und sich da über diese Rollenbilder austauscht. Auf eine sehr, sehr tolle und bewusste Art und Weise. Und ich habe das Video an Jules weitergeschickt und habe gesagt, ich kann mich überhaupt nicht drauf konzentrieren, was die da Kluges erzählen, weil die kein Saunatuch unter ihrem Po haben und ich das einfach gar nicht verkraften kann als Deutsche. Weil der Schweiß aufs Holz geht. Das geht überhaupt nicht. Aber aus diesen Rollen, ja, aus diesen zugewiesenen Rollenbildern rauszutreten und die andere Seite in uns auch zu finden und zu umarmen und zu leben. Und das ist irgendwie immer wieder schön, wenn auch wenn wir in gemischten Gruppen sind in den Ausbildungen. Das lachst du immer noch
so lachen.
Über die Sauna?
Über die Sauna, aber auch, weil ich kaufe hier mein Gemüse immer auf so einem Stück Land. Und es ist ein sehr attraktiver Mann, der das Gemüse da anbaut. Das heißt, wir freuen uns natürlich alle immer total, hier meine Freundin und ich, wenn wir ja Gemüse kaufen müssen. Und das ist eigentlich so mein Wocheneinkauf. Ich gehe da hin und sage, was hast du gerade? Und dann buddelt er mir die Sachen aus und gibt die mir. Und dann schnacken wir eigentlich immer noch so ein bisschen. Der hat in Deutschland seine Demeter-Ausbildung gemacht. Und also freut sich, glaube ich, auch immer, wenn er dann mal wieder ein bisschen Deutsch sprechen kann. Und dann sagt er vor kurzem so zu, und dann sagt er so zu mir, ah, was machst du so, Weihnachten und so, bist du hier? Und dann sage ich so, ja, ich bin hier. Und dann hat er gesagt, ja, dann kannst du ja eigentlich auch mal mit zum Fußball kommen. Und ich dachte so, wenn du wüsstest, dass ich überhaupt nicht mit Bällen umgehen kann. Und ich habe dann nur gelacht und habe so gesagt, I think you will regret, as soon as you see me playing, having invited me there. Ja, aber ich sehe das auch wie du. Das ist ja eigentlich voll die krasse Chance, irgendwie so in unserer aktuellen Zeit und in der wir leben, ne, dass wir einfach wirklich so uns so frei ausdrücken dürfen und eigentlich einfach machen können, was wir wollen. Auch wenn wir gerade gesagt haben, mit der Meinungsfreiheit, die müssen wir uns anscheinend gerade wieder zurückerkämpfen oder vielleicht erkämpfen, was wir noch nie wirklich erkämpft haben. Nichtsdestotrotz lese ich gerade ein Buch, was ich in den Shownotes verlinken möchte. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie der Titel ist. Ich glaube, es ist irgendwie sowas wie The Minds of Man. Und es ist ganz viel basierend auf Research. Also ich bin noch nicht so weit, bin noch recht am Anfang. Die gleiche Autorin hat aber auch ein Buch geschrieben über The Minds of Women. Und ich habe dann gedacht, ah, es gibt tatsächlich ganz viele Dinge, die ich an maskulinem Verhalten oft einfach nicht richtig verstehe. Und ich finde es cool, meine Eltern, die haben damals ja versucht, uns so auch so genderfrei so zu erziehen. Also mein Bruder hat auch eine Puppe bekommen und sowas. Und ich habe auch Autos bekommen, manchmal auch so als Geschenke sogar, so zum Geburtstag oder so. Ich habe die aber wirklich nie angerührt. Ich fand das einfach total blöd und langweilig. Und ich habe auch mein Bruder hat dann immer diese, aus Holz, diese Eisenbahnen so gebaut. Hat mich eigentlich auch nicht so richtig gebockt, sowas. Ich habe eigentlich immer so gespielt, dass ich Mama bin und so, dass ich heirate und so. All diese, ja, so Barbie, ja, all diese so wirklich. Barbies wollte meine Mutter eigentlich nicht, dass wir die haben, weil das Plastik und so weiter und so fort. Wollte sie irgendwie eigentlich nicht so, aber ich habe dann immer, bin dann immer rüber zu den Nachbarn, weil die hatten ganz viele Barbies und dann irgendwann hat eine andere Nachbarin das mitbekommen und mir dann die ganzen alten Barbies geschenkt von ihrer Tochter. Das war natürlich ein Glückstag. Genau, und das finde ich irgendwie echt interessant und ich werde, glaube ich, wenn ich das Männerbuch fertig gelesen habe, werde ich noch das Frauenbuch lesen. Also ich spreche für dieses Buch noch keine richtige Empfehlung aus. Das ist jetzt ein bisschen anders als bei Brené Brown, weil ich selbst halt noch sehr am Anfang bin. Eigentlich empfehle ich Bücher wirklich immer erst am Ende. Aber es ist gerade thematisch reingepasst, aber heute eh so eine Quatschfolge ist, wo wir einfach ein bisschen quatschen. Genau, erzähle ich mal, dass ich das gerade lese.
Also ich lese gerade Witches, Bitches and It Girls. Und
Das hast du mir geschickt.
damit mache ich jetzt gleich mal weiter in unserem Rückblick. Wir haben hier gerade 200 Stunden Ausbildung. Ah, nee, stimmt nicht. Die eine ist abgeschlossen. Aber irgendwie sind die immer noch so ganz nah bei mir, dass ich kann die noch nicht so ganz gehen lassen innerlich. Genau, also wir hatten im Oktober eine 200 Stunden Ausbildung abgeschlossen. Und diese Gruppe, ey, wow, shout out to this group. I love them. Was eine fantastische Gruppe, ey. Und da ist so viel passiert, auch bei denen transformativ. Das war echt, was eine Reise. Es war so geil. Und die haben, vor ein paar Tagen stand eben dieses Paket vor meiner Tür. Und ich dachte, ey, was ist denn das? Ich habe gar nichts bestellt. Dann war das auch noch in so einem Zalando-Paket, wo ich gedacht habe, Zalando, was soll das bitte?
Ich habe doch gar nichts bei Zalando bestellt.
Richtig. Und dann gucke ich und dann gucke ich und dann denke ich, wow. Das steht gar nicht so richtig. Also das muss so was Persönliches sein, weil da ist ja gar keine Adresse drauf. Und es war auch gar nicht so richtig zu. Und dann mache ich das auf und dann ist da einfach so ein handgeschriebener, so eine handgeschriebene Karte. Und dann bin ich das nur so kurz überflogen, weil das Auto war voll und die Kinder waren dabei und Pascal und alle wollten so nach drinnen drängen und es war kalt und es war spät abends und dann ziehe ich das aber raus und habe irgendwie das Gefühl, ich kann dieses Paket nicht einfach hier stehen lassen. Guck auf diese Karte und überfliegt es Und so, oh, ne, so viele Geschenke haben wir von euch bekommen und jetzt kommen ein paar Geschenke von uns an euch zurück. Und dann unten drunter was unterschrieben mit eure Shambhala Warriors. Und ich war so, Goosebumps Shower, it was amazing. So einfach nur so, oh. Und dann habe ich natürlich, musste ich gleich reingucken. So, und dann waren aber ganz viele Geschenke, die so eingepackt waren. Und dann war Bettzeit für die Kinder und dann konnte ich der Sache noch nicht so frönen. Und dann habe ich das einmal mit reingenommen und das war so cool. Und ein von diesen Geschenken war Witches, Bitches and It Girls. Und ich habe so dieses Ding,
dass... War das für dich oder für uns beide?
Für uns beide. Es sind zwei Bücher, die für uns beide sind. Und okay. Dann habe ich gedacht, ich lese das einfach schon mal, dass wenn du dann im Januar kommst, kann ich dir das einfach übergeben. Ja. Und dann war das so, dass ich vorher, bevor ich dieses Buch angefangen hatte, hatte ich dieses Buch über Frauengöttinnen, dieses super pinke Buch. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber das waren voll die schönen Illustrationen
drin. Aber nicht das Shakti-Buch, was wir...
Nee. Das war von einer deutschen Schriftstellerin, die eigentlich Mode gemacht hat und dann voll in diese ganze Frauenthematik reingefallen ist, sozusagen. Und dann griechische Göttinnen und auch Kali ist auch mit dabei. Ich glaube, 6 oder 7 Göttinnen stellt sie vor und dann hat sie immer so einen Teil, wo sie über ihre eigene Geschichte erzählt und wo sie dann über die Göttin erzählt und wo sie dann quasi die Göttin in, das wird immer überschrieben mit die Göttin in dir reflektiert. Aber das sind schon eigentlich so Erwachsenengeschichten. So, also wirklich auch so, schon auch Umgang mit Sexualität, Menstruation, Schwangerschaft, Geburt, Männer, intim Bereiche, wie man mit denen umgeht und wie sie studiert hat in London und dann auf den Partys war und so unterschiedlichen Sexpartys und so weiter. Und ich habe das natürlich in meiner feministischen Bildung Finja zum Abend zum Schlafengehen vorgelesen, weil sich das immer fantastisch geeignet hat, weil die das so ein bisschen interessant, aber irgendwie auch voll langweilig fand, dass sie immer total schnell eingeschlafen ist. Und die Bilder von den Göttinnen waren halt richtig schön illustriert von ihr selber, glaube ich. Und das waren richtig schöne Illustrationen, aber es waren halt auch unglaublich viele Vulva-Bilder mit drin. Die, aber ich weiß auch nicht, ob Finja das wirklich dekodieren konnte, aber es war auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Es war auch immer der Moment, wo Pascal einfach dann das Schlafzimmer verlassen hat. Und dann habe ich jetzt eben dieses Witches, Bitches and It Girls Buch aufgeschlagen. Und das ist das, was mich an dem anderen Buch so ein bisschen gestört hat in meiner germanistischen Rezipientenart und Weise, war, dass es von der Sprache her hat es mich nicht so richtig, es hat mich einfach nicht so richtig mitgenommen. Mhm. Und Witches, Bitches and It Girls ist, ich weiß nicht, ob die anderen Bücher, die sie schreibt, so Politikbücher sind. Das sind so, ich hatte tatsächlich, bis ich dieses Buch aufgeschlagen hatte, nicht geglaubt, dass es Menschen gibt, die noch verschachteltere Sätze schreiben, als ich damals in meiner Schulzeit. Das war immer, was unter meinen Aufsätzen stand, war immer, bitte machen Sie einen Punkt. Und weil ich einfach immer so über eine halbe Seite so verschachtelte Sätze geschrieben habe. Und sie, und diese Frau macht es auch. Und das ist so super gut recherchiert und ganz viele unterschiedliche Ebenen von Aussagen von Menschen mit globalen Themen, mit sehr persönlichen Themen verbunden mit der Psyche, wie wir über Frauen denken und wie wir mit Frauen umgehen und wie wir sozialisiert wurden und das alles in die Interaktionen gebracht und das, was wir hören, wenn wir, also ganz aktuelle Interviews, die mit drin waren und ganz aktuelle Gesprächsthemen und ganz aktuelle, ich glaube, 24 geschrieben oder so, das Buch. Und das war so, wow. Und dann habe ich dieses Buch aufgehört und die Finja wollte das auch gerne zum Einschlafen hören. Und die war innerhalb von 3 Zeilen, war die weg, weil die konnte einfach, das war einfach dieses, oh Mama, das ist so langweilig, können wir bitte was anderes lesen? Und Pascal war auch noch dabei. Ich habe dann weitergelesen, Pascal war so, bye! Und hat das Schlafzimmer verlassen. Oh mein Gott, es war so, ah Svenja, wie gut, das hast du dir gerade zu Weihnachten gehört. Es ist ein fantastisches Buch, du wirst so viel Freude damit haben. Und Jü, es wird direkt an dich weitergegeben. Cool. Also es hat richtig, richtig Freude bereitet und an die Crew, die uns da beschenkt hat, ey Leute, es war so geil, es ist direkt ins Herz gegangen. Ich habe für Jules alles aufgehoben, was direkt an sie adressiert wird. Und liebe Jules, wenn du wieder da bist, dann ist ein bisschen Weihnachten.
Wow, also als ich werde da auch raus auch noch ein Reel machen aus dem Video, was du mir da geschickt hast. Als ich das bekommen habe, dieses Video mit diesen ganzen Geschenken, habe ich weiß noch, dass ich dir dann so geschrieben habe, bist du sicher, dass das nicht ein Adventskalender ist? Wie viele Geschenke genau sind das? Das war irgendwie auch echt abgefahren. Ja, voll schön.
Ja.
Ja, also jetzt sind wir echt heute in dieser Folge. Original, das Paket kam am 5. Dezember an. Wir wollten echt das Jahr reflektieren, wir sind jetzt genau bis zum 5. Dezember gekommen. Also ich glaube, wir müssen noch ein paar dieser, wie ich sie genannt habe, Laber-Rhabarber-Folgen machen.
Ich mag die.
Auch wenn gerade keine Rhabarber-Saison ist. Aber ja, ich kann ja mal mit dem attraktiven Farmer sprechen, wann man Rhabarber so anpflanzt.
Kennst du dieses Lied eigentlich, wo wir gerade bei dieser Laber-Rhabarber-Geschichte sind?
Mit der Barbara?
Ja.
Ja, ich glaube schon.
Wo das die ganze Zeit so weitergeht?
Ja, ja.
Okay. Ich finde es tatsächlich, ja, linguistisch finde ich es richtig gut. Also auf, ja, der Ebene, cool, haben sie mich voll abgeholt.
Ja, voll. Ja. Ja, also es ist nämlich jetzt echt schon fast eine Stunde rum. Gell? Ja. Wollen wir dann den Dezember jetzt noch fertig reflektieren wenigstens? Dann können wir dann bei November weitermachen. Was ist im Dezember denn noch passiert? Im Dezember ist uns eigentlich nichts passiert, weil wir
uns nicht gesehen haben. Gemacht. Deshalb, ja, ist nichts passiert.
Ja, also es ist natürlich voll viel passiert. Du hast jetzt auch gesagt, dass es irgendwie voll stressig ist, gerade in der Schule, ne, mit den Kindern und dem ganzen Weihnachts.
Oh, kann mich echt bitte jemand hier rausholen, Leute? Ich will echt das. Mein Haus ist nicht dekoriert, weil ich das. Ich mag das tatsächlich mit den Lichtern. Ich finde so Lichter finde ich voll schön. Ich lebe aber im Wald und deswegen packe ich die nicht in meinen Garten, weil das die Tiere total konfus macht. Deswegen wird hier nichts nachts angeleuchtet. Ich liebe es, Qualitätszeit miteinander zu verbringen. Aber die Fülle an Jahresabschluss, Advents, Weihnachtsfeier, Kram, wo für alles, was gebacken werden muss und mitgebracht werden muss und jemand beschenkt werden muss, finde ich sau anstrengend. Und ich finde, das Ding ist, dass ich liebe Wertschätzung über alles und ich liebe Großzügigkeit über alles. Ich frage mich nur, ob man das wirklich unbedingt geballt alles in den Dezember, Ende Dezember reinsteckt. Es wäre einfach total fantastisch, diese Großzügigkeit und diese Wertschätzung einfach übers Jahr zu verteilen.
Ja,
so in
voll.
So vielen kleinen Momenten. Und dann auch immer diese Kramsache, dass wir immer, weißt du, also ich finde Geschenke total großartig, aber ich finde es immer voll geil, wenn man die benutzen kann oder wenn man sie essen kann. Das Beste sind Essgeschenke. Weil das, ich habe das so häufig, dass dann und dann ist da so etwas und dann weiß man nicht, was man damit machen soll. Und dann verschenkt man es weiter oder gibt es dann auf dem Flohmarkt oder es landet noch viel schlimmer im Müll. Es ist echt so, ja, also mich fordert das saumäßig heraus. Und ich habe einfach den ganzen Sonntag gebacken und dann wurde auch noch alles gegessen. Und ich hatte so Hunger und ich hatte aber dann keine Lust mehr, mich noch mal in die Küche zu stellen. Ich bin echt so ein bisschen zum Haare raufen.
Ja, verstehe ich. Ja, also wir haben eine sehr, sehr schöne Sache jetzt gemacht im Dezember. Wenn ich jetzt unter diesen ganzen Events und Christmas-Meetings... Okay, wir hatten ein richtig schönes Mama-Blessing für eine Freundin, die jetzt bald ihr Baby bekommt. Das war richtig schön. Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen Weihnachtsmärkte und so. Hier gab es jetzt einen so richtig mit so Künstlern, was ich auch richtig toll fand. Da waren richtig viele so Artisans aus Lissabon da, die halt nicht nur Food-Märkte so, sondern halt auch wirklich, wie das in Deutschland teilweise ja auch ist, auf den Weihnachtsmärkten, die dann so Naturkosmetik oder dann war auch einer, der ist aus der Ukraine, dem habe ich auch einiges abgekauft, der ist aus der Ukraine aus dem Krieg gekommen, hat mir dann eine Freundin erzählt. Der war saunett, hat sich auch rausgestellt, dass es auch ein Ashtanga-Yogi ist. Wir haben dann voll lange geredet und der hat so einen Tee-Brand gerade gegründet. Und dann gab es Matcha-Tee, richtig hochwertigen, habe ich heute ihm geholt und noch einen anderen Tee, das muss ich nochmal nachgucken, was das genau für einer war, der richtig, richtig lecker war, aber auch kein Koffein hat. Aber ja, auch jetzt nicht so eine krasse Wirkung hat, sondern einfach einen richtig guten Geschmack und trotzdem, also so leicht süß, so wie wenn man so ein Spaßgetränk gerade trinken möchte, aber nicht irgendwie so eine krasse Wirkung jetzt haben will. Und Kräutertee, finde ich, ist manchmal halt, ja, einfach so ein bisschen lame vielleicht, auch wenn ich es gerne trinke, aber es ist manchmal, genau, es hat das, der Tee hat wirklich geschmeckt wie so eine Bionade.
Ich finde es wirklich, halt dass du Zucker. Kräutertee als lame bezeichnest. Ich liebe Kräutertee, aber ich habe mir auch ganz häufig sagen lassen, dass ich generell total lame bin. Also dass man kann mit mir schon auch so coole Sachen machen, aber es ist eher selten. Also so generell in meiner generellen Art bin ich einfach so langweilig. Ich gehöre in die Kategorie Kräutertee.
Ist so richtig lame. Nein, das war jetzt okay, ein bisschen krass, das zu droppen, aber also ich trinke auch gerne Kräutertee, aber ich trinke halt wirklich auch den lieben langen Tag Kräutertee. Mhm. Und irgendwie hat es mich dann inspiriert, dass der dann auch, ich habe ihn jetzt dann auch bewusst gefragt, ich so, hast du irgendeinen Tee, wenn man mal so Lust hat, auf irgendein cooles Getränk, ja, aber jetzt halt nicht Kaffee oder Matcha oder irgendwas trinken will, was einen halt aufputscht, sondern das vielleicht auch später am Abend nochmal trinken kann. Ja. Und das, also ich finde, der schmeckt halt so ein bisschen wie Bionade ohne Zucker. Ach, man kann es sich nicht vorstellen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dieses Tool habe ich ein bisschen Tee abgekauft.
Ist es sprudelig?
Nee, aber es schmeckt fast, als wäre es sprudelig.
Oh, nice.
Okay, das klingt jetzt eklig, gell? Ja, also das war ganz cool. Und mein liebstes Event, und das ist echt was, wo ich euch auch jetzt so energetisch vielleicht ein bisschen zu inspirieren kann, ist, weil es kommen jetzt ja bald die Rauhnächte. Und ich habe dann so überlegt, oh, ich würde voll gern aussortieren. Mm. Und genau, meine eine Freundin, die gerade schwanger ist, die hat da, ist gerade irgendwie so eine, ja, so eine Unsicherheit mit dem Baby, weil die eine Hauptader vom Herz in die andere Richtung wächst. Das ist erstmal grundsätzlich nicht problematisch, aber es kann halt sein, in zu einer kleinen Wahrscheinlichkeit ist es auch, ja, ist es eine, ein Merkmal von Trisomie. Und natürlich macht man sich dann Sorgen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Und ich war dann so, oh, es wäre irgendwie voll cool, irgendwas richtig Cooles mit ihr auch zu machen, um sie nochmal so ein bisschen aus dem Kopf rauszuholen. Und diese Freundin hat tatsächlich Mode studiert und ich weiß, dass die eigentlich immer so davon träumt, mal so ein, wie so einen kleinen Vintage-Store zu haben. Und dann habe ich so zu ihr, habe ich sie so angerufen und dann habe ich so gemeint, hey, guck mal, ich habe voll viele Sachen aussortiert, wollen wir so in meinem Zuhause so einen Weihnachtsmarkt mit so einem Vintage-Store machen? Und sie so, ja, oh Gott, lass das machen, auf jeden Fall. Und dann haben wir halt wirklich, dann meinte sie so, bist du sicher, dass du das machen willst, wenn dann wirklich auch fremde Leute in deine Wohnung kommen? Ich so, hä, habe ich eigentlich überhaupt kein Problem mit. Also, die sollen halt die Schuhe ausziehen, aber ansonsten bin ich irgendwie fein damit. Und es war auch echt krass, weil es waren wirklich nur coole Leute da. Also, es waren tatsächlich auch Männer da, was ich irgendwie cool fand.
Ich find's voll gut. Oh mein Gott, this is hilarious. Wo habt ihr, aber gab es auch was für Männer oder war das, hast nur du?
Ja, ein paar Sachen. Ja, aber ich habe auch so ein paar so oversized, so Hemden oder Blusen oder so Sachen, die ich halt so, oder so oversized Pullis oder so, die ich teilweise auch noch so von Ex-Freunden habe oder so, die halt selber nicht mehr angezogen haben und mir geschenkt haben und dann hat man die halt so getragen, aber ganz ehrlich, it's the season, wenn die Beziehung vorbei ist, dann kann man auch mal die Pullis weggeben. Ja, so ein paar Sachen gab es, aber nicht so viel für Männer grundsätzlich. Und boah, wir haben richtig viel verkauft, das war richtig krass.
Cool.
Und es war einfach auch cool, weil in meiner Wohnung sind ja so unterschiedliche Zimmer und dann war das wirklich wie so eine Party auf mehreren Floors so gefühlt, weil in dem, mein Arbeitszimmer war halt dann wirklich komplett Store und meine Freundin hat es so schön dekoriert. Also das war krass, das sah wirklich richtig professionell aus. Und mein Wohnzimmer war so, ja, einfach so zum Abhängen. Und dann in meinem Schlafzimmer, das habe ich tatsächlich noch überlegt, ob ich das öffnen will, aber da habe ich halt so einen riesigen Spiegel nochmal. Wir hatten in dem Store auch einen Spiegel und ich dachte aber, wenn sich jemand so in Ruhe umziehen will und dann nicht das Bad blockieren will, ist das vielleicht ganz cool. Da waren aber dann nicht so viele Leute, also das hat mal jemand kurz da sich umgezogen oder so. Und dann die offene Küche, die haben wir dann so genutzt als, ja, so, da gab es dann Glühwein und Waffeln und so weiter und so fort. Genau, das war irgendwie ganz cool. Und am Ende wurde dann irgendwie, ich weiß nicht, wie das dann war, irgendwann habe ich mein Wohnzimmer aufgemacht und dann, also eine Freundin hatte mich gefragt, ob sie Harmonium spielen darf. Und dann saßen alle um sie rum mit dem Harmonium und dann haben die Summertime Sadness gesungen. Und ich dachte so, wie sind wir jetzt da hingekommen, genau. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Also inwiefern ich euch inspirieren will, ist, sortiert eure Sachen aus. Ist voll wichtig, in den Rauhnächten auch, energetisch alte Sachen wirklich loszulassen. sind es Gespräche teilweise aber auch wirklich, die man noch mal haben sollte mit Leuten. Nicht nur jetzt, ich muss jetzt hier ein Hühnchen rupfen, sondern auch, ich mache das am Ende des Jahres immer, dass ich noch mal überlege, wer hat mich in diesem Jahr besonders geprägt? Sind vielleicht neue Freundschaften entstanden? Oder jemand, wo ich sage, oh, das ist irgendwie, ja, war irgendwie, hatte man besondere Momente zusammen oder schöne Momente oder jemand, der einem irgendwie in einer irgendeiner Lebenslage irgendwie vielleicht geholfen hat oder so, hatte ich auch schon mal, wenn man dann einfach, ja, wenn da noch mal so jemand einen besonders geprägt hat, einfach das auch noch mal auszusprechen. Das ist, finde ich, auch immer voll schön, einfach noch mal so Wertschätzung auszudrücken.
Das ist voll schön. Wir
Genau.
hatten es heute auch nochmal geteilt. Wir sind ja beide in Strong Ground reingefallen, in das neue Buch von Brené Brown. Und da ist ein kleines Exzerpt von Abby Wambachs The Wolfpack mit drin. Und sie hat diese fantastisches dieses Exzerpt über Russian Point. Und Abby Wambach spricht immer darüber, dass wenn sie gescored hat, ich glaube, es waren 184 Tore über ihre gesamte Laufzeit, wo sie gespielt hat, dass das Tor niemals ihr Vermächtnis war, sondern dass es immer, also das, was sie feiert in dem Moment oder was man auch sieht, was gefeiert wird, wenn die ganze Mannschaft zusammenkommt, einmal huddelt und dann ganz schnell auch wieder auf ihre Positionen zurückgehen, ist ein Moment, in der ganz viel gepointet wird. Also sie spricht dann darüber, wo sie so mit dem Finger zeigt. Sie sagt, when you're scoring on the field or in life, you either rush or you point. Also wenn du ein Tor schießt in deinem Leben oder auf dem Feld, dann entweder läufst du zu jemand hin und feuerst jemand an oder du pointest auf jemand. Und das hat mich so stark inspiriert. Ich würde voll gerne auch, ich hoffe wirklich, dass ich mir die Zeit nehmen kann, wenn wir im Ashram auch sind, wirklich so eine Russian Point, so ein paar Tage einzulegen, wo ich zu so ein paar Leuten hinlaufen kann und wo ich auf ein paar Menschen wirklich auch deuten kann, die Teil auch dieses fantastischen Jahres von Hilfelied und auch dieses generell wirklich sehr, sehr großartigen Jahres waren und die einfach Teil von diesen Torschussmomenten sind, die definitiv nicht nur auf die Person zurückgeführt sind, wo dann wirklich das Tor gefallen ist, sondern sie sagten, das ist jeder Moment des Trainings, es ist jeder Coach, es ist jede Motivation, wo wir aufgestanden sind und haben uns hingesetzt, um was zu schreiben, um zu visionieren, um das visuell durchzuspielen, um kreativ zu sein. Alle diese Elemente spielen da mit rein und das ist voll die schöne Herangehensweise, Erfolge zu feiern als etwas, wo wir als Community zusammengekommen sind und haben mag es unsere mentale Stärke, mag es unsere emotionale Stärke, mag es ein emotionaler Rückhalt, mag es eine Inspiration sein, die wir da mit reingegeben haben, die zu wertschätzen und nach draußen zu geben. Und dann als ich das erste Mal gelesen habe, war ich so, okay, that's it. Die nächsten 10 Posts muss ich erstmal Leuten danken. Und dann habe ich so angefangen, das so zu, so, okay, auf Social Media, I'm gonna do a Russian Point Series. Und dann habe ich so eine Liste begonnen. Und dann war ich so, okay, that's it. Die nächsten 350 Posts gehen nur an Leute, auf die ich zeigen muss. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ob das effizient ist. Aber mal gucken, Mann, ich glaube,
Vielleicht könnte das mal eine Podcast-Folge werden.
eine Russian Point Folge
Ja.
finde ich eigentlich cool. Das ist eigentlich, ja. Also
Wie so
vielleicht
eine Laufschauer.
wahrscheinlich eine Serie. Ich bin mal gespannt. Man will die Leute ja auch nicht einfach nur nennen und dann so stehen lassen. Da ranken
Ja,
sich
das
ja
ist aber auch
meistens.
echt schwierig, weil
Ja.
viele auch so allein durch ihre Präsenz, wie ich das vorhin erzählt habe mit dem Pfarrer, manche ja allein schon durch ihre Präsenz so einen krassen Beitrag leisten
Ja.
und so besonders sind, gell? Eigentlich müsste man dann alle nennen.
Aber ich finde es wirklich schön, das könnten wir wirklich mal machen, wirklich vielleicht auch in einer Podcast-Folge, weil in dem Moment, wo sie das so beschrieben hat, in diesem Exzerpt, war dass ich so viel auch an die Guru Parampara gedacht habe. Also, dass wir wirklich in den alten Traditionen, in diesen super traditionellen Yoga-Stilen, wird am Anfang der Praxis rezitiert die Linie, in der man steht. Also alle Lehrer in einer Linie bis zum Anbeginn, soweit die Linie halt geht. Und dann gibt es einfach sehr, sehr alte Linien, wo die Guru Parampara wirklich 10 Minuten lang ist. Also wo wirklich ein Name nach dem anderen rezitiert wird. Ein Lehrer, der jemanden gelehrt hat, der jemanden gelehrt hat, der jemanden gelehrt hat. Und ich finde, wir könnten auch, also dann wird diese Podcast-Folge wird eine Russian Point-Folge und dann können wir daraus so eine Guru Parampara noch aufzeichnen. Wer da so alles am Horizont ist. Ich finde es immer voll, ich finde es voll schön, sich darüber bewusst zu sein, wer so die Sterne am eigenen Horizont sind, dass wir uns daran erinnern können. Und es ist auch voll gut, es ist genauso schön, wie du das gesagt hast, manchmal sind sich die anderen gar nicht so bewusst darüber, wie viel sie einem eigentlich auf dem Weg geholfen haben, weil das manchmal auch so Stille, ne, wie du sagtest, dass es nur die Präsenz ist, die einem da so geholfen hat. Und manchmal liegt es auch sehr, sehr lange zurück, dass vielleicht wir eine Aussage oder etwas mit auf den Weg bekommen haben, was wir sehr, sehr viel später erst so richtig dekodieren konnten und was uns dann in diesem Moment so richtig weitergeholfen hat. Aber ich finde, es ist voll schön, das zu benennen. Ist auch das, was ich am Yoga so mag, das zu benennen und uns daran zu erinnern, an unsere Sterne am Horizont.
Oh, das erinnert mich gerade, ich werde gerade ein bisschen sentimental, als ich an meine Lehrerin in Indien denke, die 15 Jahre mit Patabi Joyce gelernt hat und sich aber da total zurückhält, weil da ja so eine, in der Joyce-Family in Mysore ja so ein, ja, ein Monopol besteht und sie da auch total humble ist und sich da, ich glaube, sie versteht nicht so viel von Marketing, wenn ich das richtig gefühlt habe oder wahrgenommen habe, aber ich glaube, es ist auch ganz viel, dass sie halt aus Ehre ihrem Teacher gegenüber den Familienmitgliedern, die jetzt aus der Joyce Family noch da ist, denen quasi die Schüler wegnehmen will. Und ich habe sie dann nach langem Suchen, wir haben sie über ein Buch, haben wir sie gefunden und dann nach langem Suchen haben wir meine Freundin und ich haben wir sie dann gefunden. Sie hatte auch kein Schild an ihrem Haus, aber hatte eine Yogaschale in ihrem Haus, die sie tatsächlich sogar mit, der Patabi Joyce hatte ihr geholfen, die Yogaschale einzurichten sogar. Und die krasseste Stunde, an die ich mich so erinnere mit ihr, energetisch, war wirklich die allererste, glaube ich, in der sie uns gesagt hat, wir können einfach praktizieren. Und sie hat sich dann hingesetzt und wir haben halt die Primary Series geübt und sie hat einfach zugeguckt. Und aber mit so einer Präsenz, die ich aus dem Westen gar nicht kenne. Also da hat man wirklich gemerkt, okay, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt ein Handy hat. Ich glaube, sie hat einen Instagram-Account, aber den managen ihre Kinder und jetzt managen wir den auch ein bisschen. Ja, irgendwie, das war einfach so eine Klarheit und so eine Präsenz, das war richtig berührend. Also ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gesehen gefühlt. Und dann hat sie die Stunden drauf, war das dann immer so ein bisschen Workshop-mäßig, hat sie einen manchmal dann vorbereitet, dann hat sie einen zurückgeholt, bevor man in die Pose reingegangen ist und hat einem nochmal an der Wand Sachen gezeigt oder mit Blöcken oder so. Na, das war irgendwie ganz cool. Aber ja, also das gerade, wie sind wir jetzt gerade da drauf gekommen?
Die Guru Parampara und die Sterne am
Horizont. Ah ja, die Guru Parampara. Ja,
also genau. Sie kriegt einen Platz in der Guru Parampara.
Auf jeden Fall. Das ist sowieso so schön in der Ashtanga-Tradition, ne, dass man am Anfang ja immer auch die Lehrer so in dem Opening Prayer auch die Lehrer so mit reinholt, die Teacher. Ja.
Ja. Is that the moment? Okay. Is that the night?
This is the moment. Also wir könnten jetzt auch die ganze Nacht weiterreden und so eine ultra lange Podcast-Folge machen für alle, die bingen wollen. Aber ich glaube, der Good Night Sleep ist schon auch sehr wertvoll. Wir machen das mal wann anders.
Die nächste Folge wird die Russian Point Ferien-Folge.
Ach nee, echt jetzt?
Ja. Ein Teil von 10.
Okay. Ja, dann werden wir nie fertig. Wann sollen wir dann fertig werden mit unserer Jahresreflexion? Dann haben wir wahrscheinlich bis Juni noch Folgen, in der wir 2025 reflektieren, weil es ist wirklich so viel passiert in diesem Jahr.
Oh, das ist wie in Deutschland, die Steuer, die zieht sich auch immer bis in 2,5 Jahre später. Okay, this is it. Good night. Good night, everyone. Oh, liebe Jules. Bye bye.
Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den es auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gerne weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpf einfach gerne rüber zu Instagram @healfeellead und hinterlass uns einen Kommentar in den Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.